Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater.
Grüezi miteinander. Mein Name ist Rosilla Bachmann. Ich bin Psychiaterin und Gastgeberin unseres Podcasts. Heute reden wir über den Einfluss der Psychoanalyse als Grundpfeiler für alle anerkannten Therapierichtungen. Mein heutiger Gast ist Experte auf diesem Gebiet. Dr. Med Thomas Koch ist Facharzt für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie und Psychotherapie in eigener Praxis, Dozent am Freud-Institut Zürich und Mitglied der Ethikkommission der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse. Wir starten gleich mit der großen und zentralen Frage. Welche wichtige Entwicklung hat die Psychoanalyse seit Freud durchlaufen?
Zuerst herzlichen Dank für die Einladung, hier mit dir über die Psychoanalyse, über die psychoanalytische Psychotherapie, die Entwicklung der Psychoanalyse sprechen zu dürfen. Ja, das ist eine große Frage. Freud hat seine Theorien vor allem mit den Träumen entwickelt und war sehr fokussiert auf das Innerpsychische, also auf die Fantasien, auf die Innenwelt. Eigentlich hat er begonnen im Entwurf auch mit, er hat von einem Nebenmenschen gesprochen, also quasi einem anderen oder in psychoanalytischer Sprache, wie Freud später auch spricht, vom Objekt. Das Objekt ist aber in der freudschen Metapsychologie nicht wirklich konzeptualisiert worden, später durch Freud selber. Und das ist ein großer Strang der Entwicklung nach Freud, also dass das Objekt mehr konzeptualisiert wurde, also in der Objektbeziehungstheorie, die vor allem in Großbritannien entwickelt wurde von Melanie Klein, Winnicott, Bion und anderen mehr.
Also du sagst, Freud legte eigentlich seinen Schwerpunkt auf das Konzept der innerpsychischen Entwicklung, oder? Und jetzt kam wie eine neue Strömung ins Spiel, wie du gesagt hast, die Objektbeziehungstheorie. Das ist ja eigentlich, wir haben das jetzt nicht ganz am Anfang deklariert, aber das ist das Thema von unserem Gespräch heute, oder? Wie hat sich aus der Psychoanalyse, aus der freudianischen psychoanalytischen Theorie diese Objektbeziehungstheorie entwickelt? Möchtest du mir mehr dazu sagen, was die Objektbeziehungstheorie genau ist?
Mit Melanie Klein und vor allem dann auch Winnicott, da kamen Kinderpsychoanalytiker dazu, die einen anderen Blick hatten. Und natürlich die Kinder, die Babys auch, die ganz frühe Entwicklung mehr im Fokus hatten und konfrontiert waren in der Arbeit mit den Kindern. Winnicott war zuerst ein Kinderarzt und hat sich sehr interessiert und es hat ihn beschäftigt, was die Eltern, was die in einer psychoanalytischen Sprache eben die Objekte für die Entwicklung ausmachen. Eben in diesem Zusammenhang hat ja viele Theorien, nicht er nur, aber wurden viele Theorien entwickelt. Oder Freud ist so in seiner Konzeption, wie er das entwickelt hat, ist er von einer hat angefangen bei einer sich bereits entwickelten Psyche. Aber die Psyche ist nicht von Anfang an da. Die Psyche entwickelt sich mit dem Leben, mit der Geburt, mit anderen eben zusammen. Und Freud ist quasi ausgegangen von einer entwickelten Psyche. Man könnte quasi auch sagen, in seinen oder in psychoanalytischen Worten, vom Neurotischen aus. Und dann hat er aber immer mehr entdeckt, dass es nicht nur eben dieses Neurotische, was viel mit seiner Konzeption eben von Konflikten, von der Dynamik oder wie er sie konzeptualisiert hat, hat immer mehr gemerkt, dass etwas nicht ganz aufgeht und ist selber auch eben immer mehr zu Fragen gekommen, dass nicht einfach seine Konzeption so stimmt und genügt. Aber er hat das Objekt immer ein Stück draußen gelassen oder das Objekt vielmehr, oder Freud hat das Objekt als Objekt des Triebes konzeptualisiert. Also das heißt, das Objekt des Triebes heißt, dort am Objekt findet die sexuelle Triebbefriedigung statt und hat das sehr eingeschränkt gesehen. Und dann eben mit der Objektbeziehungstheorie sind viel mehr die frühere Entwicklung ist ins Auge gefasst worden. Diese Zeit oder vor allem dem Ödipalen, was das alles bedeutet oder was braucht es, dass ein Kind überhaupt eine Sicherheit entwickelt, oder man spricht, das wichtiges Konzept, das dazugehört, oder man spricht heute viel von Bindung. Und das wurde auch in dieser Zeit von Bowlby, also in diesem Zusammenhang in England, hat er begonnen zu entwickeln. Und man ist immer mehr darauf gestoßen, oder wie wichtig diese frühen Zeiten sind.
Also das heißt, so die ersten, also das erste Objekt eigentlich im Leben eines Menschen, die Mutter oder der Vater, aber wahrscheinlich die Mutter ist. Und dass das wie die erste prägende Objektbeziehung ist dann. Also dass diese frühkindlichen Bindungserfahrungen prägen. Dass es nicht eine fertige Psyche ist, von der Freud sehr vereinfacht ausgegangen ist, sondern dass es wie, eben wie du gesagt hast, das Leben die Psyche entwickelt, oder? Und die ersten auch Beziehungserfahrungen und zu einem Objekt auch prägen, wie wir das Leben erfahren.
Ich muss vielleicht da noch etwas erweitern. Natürlich, es ist nicht so, dass Freud oder diese ganz frühe Zeit der keine Bedeutung gegeben hätte. Das ist überhaupt nicht so. Aber er hatte sehr hinsichtlich oder der Psychosexualität entwickelt. Also Freud hat gesprochen, ich meine, das Paradebeispiel, eben die Mutter, was psychoanalytisch meint, einfach diese Funktion der Mutter, dass da jemand da ist, der dem Kind ganz viel Bedeutung gibt und präsent ist und verfügbar ist. Und Freud hat ganz früh schon, oder über die kindliche Sexualität gesprochen hat, was ein Tabu war, oder hat er vom Stillen zum Beispiel gesprochen. Und dass beim Stillen eben, da fließt nicht nur die Milch, da wird nicht nur der Hunger gestillt, sondern da fließt auch etwas anderes. Oder an der Milch, quasi da hängt auch die Liebe. Das ist auch, also die Brust oder Milch, oder das ist mehr als Nahrung. Das ist das, was Freud als Libido konzeptualisierte. Damit kommt die Libido auch ins Spiel, eine Beziehung zwischen Mutter und Kind. Oder Freud hat das schon genommen und gesehen, aber er hat das hinsichtlich seiner Theorie um die sexuelle Entwicklung konzeptualisiert und nicht die Mutter oder das Objekt weiter konzeptualisiert in einem umfassteren Sinn. Und das hat dann so mit den 50er Jahren die Objektbeziehungstheorie gemacht.
Also wie du sagst, es flossen neben den vielleicht Melanie Klein, die diese frühkindliche Entwicklung und diese Beziehung zu diesen Bezugspersonen wie aufgenommen hat mit der Objektbeziehungstheorie, kam man auch aus Großbritannien, Winnicott hast du erwähnt, der wie der Mutter einen Platz gibt, so wie ich dich verstehe, überhaupt in der Entwicklung der Psyche, oder dem Vater, wenn die Mutter einfach der ersten wichtigen Bezugsperson, das kann auch der Vater sein, oder? Kannst du mir noch mehr zu Winnicott sagen? Weil was unterscheidet sich ja die ganze, also alle diese Vertreter, die an dieser Objektbeziehungstheorie quasi mitentwickelt haben, die du erwähnt hast, haben doch unterschiedliche Ansätze. Und was ist der Unterschied des Ansatzes von Melanie Klein und zum Beispiel von Winnicott? Wo gibt es da Unterschiede?
Bei Melanie Klein, sie hat dem Kind ganz viel zugeschrieben, glaube ich, was heute so nicht mehr haltbar ist. Also sie hat ihm viele Fantasien zugeschrieben, schon relativ entwickelte Fantasien zugeschrieben, hat von vor allem im Spannungsfeld von Liebe und Hass, oder die gute Brust und die böse Brust, und hat so
ich glaube, wichtige oder ganz wichtige Konzepte für die Psychoanalyse entwickelt. Also zum Beispiel depressive Position, paranoid-schizoide Position. Das hat sie daraus entwickelt. Und Winnicott ist anders, der hat die Sachen etwas anders gesehen, ist mehr, glaube ich, vom Kinderarzt hergekommen und hat so gesehen, wie wichtig, was er später eben das Holding bezeichnet hat, wie wichtig das ist. Also, dass jemand da ist, oder was ist das neugeborene Kind? Eben, da ist ja nicht eine differenzierte Psyche da. Da ist ein Körper da, da gibt es Hunger, da gibt es Durst, da gibt es vor allem ein Körper oder ein physisches Gleichgewicht. Und das kann gestört werden. Und man kommt da mit der Geburt quasi aus einer Welt, wo alles eingemietet ist. Es ist immer gleich warm, die Töne sind gedämpft, es ist weich, es ist ganz eine umhüllte Welt. Und dann kommt man auf die Welt und da ist's laut und warm und kalt und kommen Hände, da ganz viel passiert, stelle ich mir vor. Man weiß ja das alles nicht so genau, aber man muss ja irgendwie darüber denken, versuchen zu denken, oder? Und dass es dann eben Störungen gibt, dieses Gleichgewichts. Das ist einerseits zum Beispiel der Hunger, oder was Freud eben als Selbsterhaltungstrieb zum Beispiel konzeptualisiert hat. Und der Hunger, da kann man satt werden, wenn man eben die Milch kriegt. Aber es geht darüber hinaus, fließt etwas anderes. Also, dass nicht nur der Hunger da eine Rolle spielt, sondern eben auch, was da mit der Mutter und dem Säugling ist. Also, dass die Mutter, anders als der Säugling, oder die Mutter, die hat ja eine Idee vom Säugling und hat Wünsche an das Kind, das sie geboren hat, und fantasiert etwas, was das Mädchen oder der Junge werden wird oder was sie sich wünscht oder wie das sein soll, und begegnet da dem kleinen Kind. Und da kommt etwas zusammen, was ganz wichtig ist. Also die Mutter hat ein Begehren quasi, oder? Und damit ist das Neugeborene von Anfang an konfrontiert, und im Normalfall ist das Kind hoch besetzt, oder? Also das gibt es sonst fast nicht. Oder wie wichtig so ein das Kind ist, da fließt etwas mit, also womit das Kind konfrontiert ist. Aber auch, das Kind hat ja nicht nur Hunger, sondern ist auch sonst aus einem Gleichgewicht. Und da gibt es Affekte, oder vielleicht sind es Protoaffekte, oder so Vorläufer von differenzierten Affekten, wo das Kind auch damit beschäftigt ist. Also vielleicht so etwas wie Angst. Und die Frage ist, kann die Mutter das aufnehmen? Also, oder wenn das Kind schreit, das schreit einfach. Und kann die Mutter diesem Schreien eine Bedeutung geben? Also sich irgendetwas suchen, vielleicht mit dem Kind zusammen in einem Dialog. Oder was es jetzt braucht. Möchte es gehalten werden oder hat es kalt? Oder mit ihm sprechen. Und da entsteht etwas ganz Wichtiges, wenn das gelingt. Da entsteht eine erste Beziehung und erste Bilder, oder Bilder sind vielleicht zu viel gesagt, Erfahrungen für das Kind, was später dann immer weiterentwickelt wird. Da muss ich dann vielleicht auch noch mehr dazu sagen, oder mit dieser Entwicklung vom Objekt. Das ist ja nicht für das Kind, gibt es die Mutter nicht am Anfang, oder stelle ich mir vor.
Also auch wenn sie den Raum verlässt, dann ist sie auch nicht da ganz am Anfang, ja, oder? Es ist auch eigentlich ein Getrenntsein, ein immer wiederholtes Getrenntsein wahrscheinlich, oder?
Ja, oder dass man sich vorstellt, dass es wahrscheinlich mehr so ist, dass die Brust wie Teil des Kindes ist, ja, und dass das erst langsam auftaucht, dass da etwas anderes gibt draußen, und dass das eine lange, lange und immer mehr sich differenzierende Entwicklung ist, bis da wirklich eine Mutter gibt oder so, mit der 8-Monat-Angst oder so.
Deswegen hat Winnicott das geschrieben, there is no such thing like a baby, oder? Genau. Weil er das in der Objektbeziehungstheorie als eine Einheit sieht. Und dann kommt irgendwann die Getrenntheit, oder, in der Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen, also des Kindes. Aber jetzt verstehe ich das natürlich auch mit dieser Aussage, oder?
Genau, das meint das. Oder? There is no such thing like a baby. Das ist, das Baby an sich gibt es nicht. Das Baby gibt es nur zusammen mit der Mutter. Das Baby für sich kann nicht existieren.
Vor allem, du hast, das fand ich auch interessant, was wir gesprochen haben, du hast gesagt, ja, wenn wir schauen im Tierreich und wie abhängig von überhaupt Bezugspersonen aus der Gattung Mensch als Babymensch wir sind, ist das ja wirklich ein großer Unterschied. Also wir sind auf diese Beziehung und auf diese, in diesem Beziehungsaufbau ja komplett angewiesen. Du hast auch, wir haben auch diese Studie, also es ist, darf ja keine Studie sein, das wäre ethisch nicht vertretbar, aber diese Untersuchungen von Spitz 1946 im Kinderheim, wo beobachtet wurde, dass die Kinder, die zwar gewickelt und gefüttert wurden, aber nicht gehalten, also dieses Holding im weitesten Sinn nicht erlebt haben, dass die eine höhere Letalität hatten als die Kinder, die wirklich noch Blickkontakt, Bezug zu einer eine Pflegefachkraft oder Hebamme hatten, dass das schon ein großer Unterschied war. Das zeigt ja auch, wie abhängig wir auch von diesen Beziehungen sind, oder? Diesen Bindungserfahrungen als Menschen, als,
ja. Ja, wir sind nicht lebensfähig. Es gibt zwar eine Anlage in uns, dass wir lieben können, aber das ist nicht per se einfach so gegeben, sondern das muss entwickelt werden. Die Liebe kommt quasi von außen, dass etwas wach wird. Und ich meine, es ist heute nicht anders, oder? Also Kinder können sterben, wenn sie ganz vernachlässigt sind. Oder auch die mit der Sprache, oder? Das ist so eine Sache. Ich glaube, oder wir sind neurologisch quasi dafür ausgerüstet, eine Sprache zu erlernen. Aber wir erlernen keine Sprache. Wir lernen auch keine Sprache, wenn man einen Computer oder ein Radio vorne hinstellt. Sondern die Sprache, auch das kann sich nur entwickeln mit einem lebendigen Gegenüber, das immer wieder tariert und korrigiert und den Dingen Bedeutung gibt, was weit über oder die Worte oder das Inhaltliche hinausgeht. Vielleicht kann ich dann noch mal etwas dazu sagen. Dass am Anfang ist es ja nicht so sehr die Sprache, das Kind versteht den Inhalt nicht, aber das Affektive ist viel früher. Also, oder im Englischen gibt es die Unterscheidung von Tongue, also das Sprechen.
Das motorische Sprechen.
Das motorische, die Töne und die Language mit dem Inhalt. Und dass es eben am Anfang sehr um dieses Sprechen geht, um die Musik, dass darin etwas mitschwingt natürlich, auch vom Inhalt ist ja nicht, das kann man nicht ganz absprechen, aber entscheidend ist dieses eben der Singsang, oder man spricht oder von so Attunement, also dass da Mutter und Kind miteinander in einen Dialog, in ein Singsang oder in so einen Dialog, wo es um diese Töne geht, kommen und dass das etwas ganz Entscheidendes ist und eben all das, ganz viele diese Dinge, dass die Mutter denken kann, dass sie mit dem Kind in etwas einschwingen kann, auch wenn es nicht fassbar und vieles formlos ist, aber sie das versucht. Oder das ist das Ganze, dem Winnicott das Holding sagt und was für die Bindung von großer Bedeutung ist oder ein großer Teil ausmacht von dem, was zu einer sicheren Bindung bei gelingendem Holding, was zu einer sicheren Bindung führt.
Ja. Ich habe dich gefragt in der Vorbereitung für heute, ja, wenn wir uns vorstellen, die Generation der Kinder, die die letzten 20 Jahre geboren sind, und man weiß ja, man hat Untersuchungen gemacht mit Blickkontakt von Kind zu Mutter oder Vater, zu den wichtigsten Bezugspersonen, und nicht bestehendem Blickkontakt oder sehr seltenem, wenig Bezugsnahme und diesem Holding, da hast du eine wichtige Aussage gemacht. Du hast gesagt, ich habe mich gefragt, diese Generation Kinder, die Eltern erlebt hat, die wie auch ein gewisses Suchtverhalten für die Digitalisierung und den Bildschirm haben, oder? Und die, wo die Interaktionen, diese zwischenmenschlichen Beziehungen oft auch dadurch gestört werden, ob das vielleicht auch einen Einfluss hat auf die psychische Entwicklung dieser Generation Kinder, oder? Neben dem, dass sie natürlich auch ein Suchtverhalten beobachten, weil es hat ja wirklich eine magische Sogwirkung, diese Bildschirme, diese digitalen Zugänge zu anderen Welten, die aber nicht real sind. Und es ging dann so darum, ja, ich wollte dann wie von dir wissen, und auch jetzt stelle ich die Frage, eben wie viel oder wie wenig Holding oder Kontaktnahme, Wahrnehmung vom Subjekt und vom Objekt und auch das Objekt, das zum Subjekt wird, oder wie wenig kann sein. Und da hast du eine ganz wichtige Aussage gemacht. Du hast gesagt, ja, es kann auch innige Momente geben. Es geht eher darum, um dieses Prinzip von Winnicott, wo es ging um gut genug da zu sein, oder? Also es darf auch Momente von Getrenntsein geben. Das ist nicht per se schon schädigend oder führt zu psychischen Erkrankungen, sondern es geht irgendwie, also ich wollte wie einen messbaren Wert, und du hast das wirklich so anders formuliert, dass es irgendwie auch realitätsnah ist, oder? Also meine Sorge, dass wir nur noch am Bildschirm kleben und unsere Kinder nicht mehr Kontakt zu uns aufnehmen können, oder?
Also ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, was du gemeint hast, dass du mich fragst, dass man natürlich Mütter oder auch Väter sieht, die da mit dem Kind unterwegs sind, vielleicht vorne am Bauch oder im Wagen und das Handy noch weiter vorne vor sich und auf das Handy schauen. Und natürlich wäre das, wenn das immer so wäre, wäre das problematisch. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, es ist unmöglich, glaube ich, oder ich mit 8 Stunden am Tag mit dem wachen Kind oder 10 oder wie viel das immer sind, mit immer beim Kind zu sein. Ich glaube, das hält man nicht aus. Das ist so eine schwierige oder undifferenzierte Welt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch abwesend sein kann, dass man auch in Gedanken weg sein kann oder bei der Arbeit sein kann. Oder ich glaube, das braucht man auch. Ich glaube, wesentlich ist, oder gibt es die anderen Momente? Kann man präsent sein? Man kann auch da sein und nicht da sein. Und das hilft dem Kind nicht. Aber kann man da sein und eben auch in den wichtigen Momenten? Oder spürt man das? Jetzt muss ich da sein. Mhm. Jetzt braucht mich das Kind. Weil das Abwesende ist genauso wichtig wie das Anwesende. Weil das Kind hat Fähigkeiten. Und das Kind, ich meine auch schon das Baby, hat Fähigkeiten, sich zu beruhigen. Es sieht vielleicht draußen irgendetwas blinken an Licht, die Sonne durch die Blätter oder so, und das, es kann da aufmerksam werden und sich selber beruhigen und etwas haben. Und wenn man das dem Kind nimmt, dann nimmt man dem Kind auch eine Möglichkeit, sich zu entwickeln, etwas Eigenes auch, ein Stück etwas zu haben. Und also das Abwesende, glaube ich, ist sogar das Beziehungsstimulierende, aber es kommt auf die Dosis an und auch natürlich, dass es auch das Anwesende und die Präsenz gibt. Das, was wir da, das ich versucht habe zu beschreiben, was mit dem Holding zu tun hat. Ohne das geht es nicht.
Also, dass es wie auch ein angstfreies Erleben von Getrenntsein gibt, dann, oder vielleicht kurz Angst, aber dann sich selber ablenken oder beruhigen als Baby und dieses Getrenntsein erleben, oder? Es geht eigentlich auch um diese Entwicklung dann im weitesten Sinn. Könnte man das so sagen?
Also ich glaube, für das Baby gibt es nicht, also ich meine, aus der Sicht des Babys gibt es nicht einfach das Getrenntsein, oder? Das Getrenntsein gibt es erst, wenn ich mich als wenigstens ein bisschen als etwas, ein Selbsterleben habe und dass ich merke, da ist etwas außen und das ist getrennt von mir. Und wann entsteht das? Oder das ist auch eine lange, lange, jahrelange Entwicklung, oder bis das wirklich ausdifferenziert ist. Aber es gibt natürlich so einen Anfang, und es ist schwierig zu sagen, oder wo erlebt, ich glaube, das Kind erlebt die Abwesenheit schon irgendwie, aber da erst mit dieser Abwesenheit kommt auch die Erfahrung des Getrenntseins, oder dass sie wieder kommt, oder? Dieses zum Beispiel, das kann man sehen, diese Freude, die, das sind ja nicht mehr einfach Babys, schon ein bisschen größere Kinder, mit dem Gugus-Dada-Spiel, also was das für eine Lust ist, dass es verschwindet und wieder kommt. Mhm. Und ich glaube, das sind diese Dinge, oder die dann so langsam sich einschreiben und eben etwas im Kind entwickeln, dann eben die Psyche wächst, wo es mehr und mehr auch Bilder gibt und später Repräsentationen, also kompliziertere affektiv-kognitive Gebilde, die sich das Kind mit Hilfe eben des Objektes einschreibt oder entwickelt und einschreibt.
Mhm. Das sind diese Prägungen oder diese Beziehungserfahrungen dann, die dann wie, und wenn es jetzt um psychische Erkrankungen geht, oder? Wir als Psychiaterinnen und Psychiater erleben ja Menschen, die auf dieser Ebene gemäß der Objektbeziehungstheorie wirklich Erfahrungen gemacht haben, die eine Prägung verursachen, die Beziehungsgestaltung, also wo sie wie diese Art von Beziehungserfahrung internalisieren und die werden dann verselbstständigen sich und die prägen ja dann auch spätere Beziehungen. Das ist ja etwas, was wir in der Psychotherapie in der Übertragung und auch in der Gegenübertragung erleben, oder? Auch die Verhaltenstherapie hat sich gewandelt und diese Emotionsregulationsaspekte, die sind auch wie die dritte Welle der Verhaltenstherapie, aber trotzdem ist so die Idee der Symptomebene und wir behandeln die Symptome, oder? Gleichzeitig ist bei der kognitiven Verhaltenstherapie die Exposition, das Aushalten und auch das Aushalten gemeinsam mit dem Patienten und das Verstehen der Ängste und woher sie kommen und das Durchhalten im Sinne eines Containments auch sehr zentral. Aber ich denke schon, dass die Psychiatrie und die Psychotherapie dazu tendiert, die Symptome behandeln zu wollen. Da haben wir aber alle diese Prägungen, von denen du erzählt hast jetzt vorhin, eigentlich die biografischen und die frühkindlichen Bindungserfahrungen, die sind nicht, die zeigen sich ja auf dieser Symptomebene, auf der Spitze des Eisbergs nicht. Da sehen wir die Angst, die irgendwie dysfunktional reguliert ist, Abwehrstrategien, die dysfunktional sind. Aber wir sehen ja nicht, woher diese Prägungen stammen. Für zum Beispiel, was mich sehr beschäftigt, ist die künstliche Intelligenz, oder die da gibt es mittlerweile also die Large Language Models heißen die. Das sind auf sprachbasierte generierte künstliche Intelligenzen, die mit dem Patienten sprechen und aber eigentlich die Symptomebene erfassen. So wie gewisse Therapierichtungen sich auch entwickelt haben, historisch gesehen. Also man schaut die Symptome an und behandelt auf der Symptomebene. Und was ja dort wegfällt, ist ja genau das, was eigentlich aus der Psychoanalyse als Grund, als Urmutter der Therapien und des Verständnisses von therapeutischer Beziehung ja extrem zentral ist, nämlich wie waren die ersten Beziehungserfahrungen, wie waren die ersten Bindungserfahrungen und wie haben die geprägt, wie wir die Welt sehen, oder? Wie wir die Welt sehen, das ist dann vielleicht die Symptomebene, aber die Geschichte dahin, die verpassen wir natürlich. Das, was ja passiert, was als an Bindungserfahrungen erlebt wurde, zeigt sich ja dann auch in der therapeutischen Beziehung, oder? Und das, was du berichtet hast von Winnicott mit dem Holding, mit dem Containment, von Bion auch und so, das ist ja eigentlich die Aufgabe. Es widerspiegelt sich ja dann in der therapeutischen Beziehung, die auch schwierigen Gefühle und Bindungserfahrungen, die zeigen sich ja wieder in der therapeutischen Beziehung. Und für uns Therapeuten gilt ja, egal in welcher Richtung wir arbeiten, dass wir das auch aushalten müssen, oder? Und die Störungen sich dann auch widerspiegeln in der therapeutischen Beziehung. Das ist wirklich etwas, was mich sehr beschäftigt. Also auch dieses ein bisschen, ja, kann das überhaupt ersetzt werden? Aber ich denke mir dann, es kann nicht ersetzt werden. Es ist zu viel Input. Also man müsste wirklich das menschliche Gehirn nachbilden und nicht einfach füttern mit Sprache und Informationen und dann wird etwas Neues zusammengewürfelt und generiert. Aber mich würde interessieren, was du dazu meinst.
Vielleicht zuerst, oder was du am Anfang angesprochen hast, wenn wir jetzt über die Objektbeziehungstheorie gesprochen haben und Winnicott, so das Holding und Bindung. Ich glaube, dann geht es vor allem um frühe Störungen, oder würde ich sagen, als psychoanalytischen Begriff von frühe Störung meint Störungen, die auf einer narzisstischen Ebene, oder wo es immer darum geht, dass das Gleichgewicht zu sichern. In ICD-10 oder 11 Diagnosen wären das vor allem die Persönlichkeitsstörungen, also von dieser Ebene sprechen wir, wo sich das am deutlichsten zeigt. Das heißt nicht, dass es im Neurotischen nicht auch zeigt, aber dort ist es punktueller und es gibt noch eine starke andere Ebene. Also vielleicht muss ich da auch eine Klammer öffnen. Oder ich verstehe, je länger ich arbeite, dann verstehe ich Entwicklung nicht so einfach als lineares Ding und dann lässt man etwas hinter sich und das ist draußen. Nein, ich verstehe, oder wir können alle an verschiedene Orte psychisch kommen und wenn wir in Notsituationen sind, dann funktionieren wir psychisch anders, als wenn wir ausgeglichen sind. Und das ist bei den Patienten nicht anders. Also von daher sind alle diese Ebenen und Erfahrungen in uns. Und ich meine, das, glaube ich, ist ja nicht nur von der Psychoanalyse so, es ist auch, oder von den Neuroscience, glaube ich, ist das gekommen, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das ist ein Begriff, der mir immer in den Sinn kommt. Oder dass so in den ersten 2 Jahren wirkt eine Beziehungsgrammatik angelegt. Mhm. Und Grammatik meint, oder wenn ich dir Worte, unsinnige Worte gebe, dann kannst du daraus einen Satz bilden, der deutsch korrekt ist, obwohl es keine Bedeutung hat, weil die Worte eben erfunden sind. Also diese Grammatik, wie das kennt man einfach. Und mit dieser Grammatik oder mit dieser Beziehungsgrammatik läuft man durchs Leben. Also man geht so in den Kindergarten, in die Schule, hat erste Freundschaften und immer wieder etwas von dieser Beziehungsgrammatik setzt sich in Szene, kann ich sagen. Und das ist nicht anders in der Therapie oder so, wie die Psychoanalyse arbeitet, dass man eben genau, dass diese Sache sich inszenieren, dass etwas übertragen wird oder Gefühle in uns, in Therapeuten ausgelöst werden, Gedanken, und dass das etwas eben Einzigartiges gibt, das mit jedem Menschen anders ist, mit diesem Paar, oder? Das Paar ist das Entscheidende und was dazwischen geschieht, wie früher schon, oder zwischen Mutter und Kind quasi, dass sich wieder etwas abbildet in diesem Paar und dass man das nutzbar machen kann für die Arbeit. Und in meinen Augen ist dieses Feld, also eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Feld für die Psychotherapie. Also was auch nicht ganz einfach ist, was auch eine Dauer, glaube ich, haben muss. Und es ist, glaube ich, in der Verhaltenstherapie nicht anders, oder das geht nicht in 25 Stunden, oder diese Patienten machen immer wieder eine Therapie. Ich glaube, das ist die Realität.
Genau,
oder
das zeigt ja auch die Psychotherapieforschung. Ich meine, es war einfacher, manualisierte, standardisierte Therapieprozesse wie in der eher älteren kognitiven Verhaltenstherapie auf 25 Lektionen oder Sitzungen, besser Lektionen, ich sage schon Freudscher Versprecher, oder? Sehr verschult eigentlich, zu begrenzen und dann vielleicht einen Therapieerfolg zu messen. Aber jetzt gerade, wenn es um Beziehungen und Bindungen und Beziehungserfahrung geht, oder? Da geht es ja um die Persönlichkeit auch, oder? Und dass das nachhaltig ist, kann es ja nicht so schnell gehen. Also so schnell funktionieren wir Menschen ja einfach nicht. Das ist nicht unser Tempo bei Veränderungen, oder?
Ja, und da hast du mir natürlich eine schöne Vorlage für die Lektionen, oder? Was genau, oder? Das trifft so den Nagel auf den Kopf, dass so man in der psychoanalytischen Arbeit, glaube ich, dann ist man in einer Falle, wenn man meint zu wissen, sondern man arbeitet eben genau mit dem, was man nicht weiß, mhm, und was erst an die Oberfläche kommt und was man zu fassen versucht. Ja. Und wenn man am Ort ist, ja, ich sage dir jetzt, wie es ist, oder du hast das und das Problem, ich glaube, dann ist man auf Abwägen. Ja, weil natürlich die Annahme ist ja, man, die Psychoanalyse, ein wichtiges Konzept neben der Übertragung, Gegenübertragung, ist das Unbewusste. Mhm. Oder dass da etwas ist, eben in uns, diese Muster, die wir nicht einfach wissen, die wir zwar irgendwie haben und mit denen leben, aber, aber herumgeistern und dass es, ja, dass es hilft, oder sich besser kennenzulernen und das besser einordnen zu können und anders damit umzugehen und vielleicht vertrauter zu werden mit dem und weniger bestimmend im Leben, oder dass ich nicht 10 Freundinnen haben muss und immer wieder komme ich ans gleiche Ort und es bricht ab, sondern dass ich merke, aha, da ist etwas, oder, und da, ja, das ist möglich, und das ist möglich, an dem zu arbeiten.
Das wäre auch aber dann schon auch zentral, dass man diese Reflexionsfähigkeit hat, oder? Also das ist schon sehr zentral. Wie erlebst du das als Analytiker bei Kindern? Du bist auch Kinder- und Jugendpsychiater, oder? Wo es um diese Reflexionsfähigkeit geht. Das ist ja schon eine beanspruchende mentale Leistung auch, das Reflektieren. Also einerseits das Aushalten von diesen intensiven Gefühlen in der therapeutischen Beziehung vom Therapeuten und vom Patienten und dann aber auch dieses darüber zu reflektieren. Gibt es da Einschränkungen bei, ja, also mir fällt jetzt ein, dass Melanie Klein oder dass man sagt, so die ganz frühkindlichen schweren Störungen führen auch zu schweren psychischen Erkrankungen. Und irgendwo habe ich gelesen, dass es dann zum Beispiel Psychosen diesen frühen schwerkindlichen Störungen zugeordnet werden. Ich konnte das dann aber nicht so gut kombinieren, weil Psychosen ja auch auf einem sehr hohen mentalen kognitiven Niveau passieren können, oder? Und diese Reflexionsfähigkeit, also gibt es da für dich Begrenzungen in Bezug mit der Arbeit mit Kindern oder einfach einen anderen Zugang? Und findest du, kann man die Erkrankung oder den Schweregrad der Erkrankung jetzt im Sinne der Objektbeziehungstheorie einem gewissen Stadium, frühkindliche Störung, schwere Störung oder später zuordnen? Oder geht das nicht ganz auf? Jetzt auch auf Ebene zum Beispiel Reflexionsfähigkeit. Also kann man quasi durch schwere frühkindliche Bindungsstörungen, kann es sein, dass man das dann nicht mehr kann, oder denkst du, das ist nicht der Fall? Dass man reflektieren kann später.
Ja, als Therapeut kann man ja nicht einfach behandeln. Mhm. Also so wie als Arzt ich bei einer Lungenentzündung ein Antibiotikum geben kann und der Patient muss es nur noch einnehmen. Das geht ja nicht so, sondern es ist eine gemeinsame Arbeit. Und es ist natürlich die Frage, wann gelingt diese Arbeit und wann gelingt sie nicht? Mhm. Und wer ist auch geeignet für welches Verfahren? Oder wer ist geeignet, eine psychologische Psychotherapie oder Psychoanalyse zu machen, und wer will das und wer will das nicht, oder wer kann das nicht. Mhm. Und natürlich braucht es Voraussetzungen. Aber ich glaube auch, dass, ich meine, viele Menschen, die sind sich nicht so gewohnt, und ich meine, wenn du Reflexion, glaube ich, dann meinst du wahrscheinlich vor allem die Selbstreflexion, also dass man über sich nachdenkt und was mit sich ist.
Über sich und dann auch über sich und die Beziehung zur Welt, zu anderen. Oder?
Ja. Das ist eine heikle Sache, über sich nachzudenken, wenn man dann darauf stößt, dass man vielleicht nicht so ist oder wie man gerne sein möchte. Und natürlich gibt es da immer ein Stück
Abwehr.
Ja, ein Stück ein Widerstand, dass man da nicht hin will. Aber grundsätzlich, also erlebe ich immer wieder, dass Menschen, die das vielleicht, denen das nicht vertraut ist, aber dahin kommen können, oder auch in der Elternarbeit, oder ist das sehr interessant, dass Eltern kommen mit schwer gestörten Kindern und ich dann häufig, also mit Eltern sehr dicht arbeite, anfangs meist wöchentlich, oder wenn sie so das Kind anders anschauen können und mir über das Kind erzählen, was das Kind zu Hause macht und womit sie Schwierigkeiten haben, und ich auf eine ganz andere Weise oder dieses Verhalten anschaue, dann ist es häufig so, oder wenn es gelingt, oder dass die Eltern das beginnen zu interessieren und anders das Kind anders verstehen. Und ich glaube, das ist auch häufig, also fällt das auf einen Boden, was erwünscht ist, dass man irgendwie sich orientieren kann. zu den Kindern selber oder mit der Reflexion, das ist ja nicht so einfach, die drücken sich anders aus, die drücken sich im Spiel oder im Zeichnen oder im Handeln aus und das ist dann das Material, die erzählen mir ja nicht, wie sie über sich denken, aber sie erzählen mir im Spiel, was wir machen, was sie für Konzepte haben und Kinder haben Konzepte oder Kinder haben Theorien, immer. Mhm. Oder auch wenn es und häufig eben nicht so taugliche Theorien und sie sind empfänglich oder anders über etwas nachzudenken. Also ich sage dann etwas, oder wenn Kinder spielen, du denkst, also was es denkt und vielleicht will es nicht hören, aber es sickert irgendwie ein und mit der Zeit oder entwickelt sich auch etwas und das Kind beginnt mehr über sich nachzudenken und was das andere macht und dass das nicht darf und oder es entwickelt eine andere Theorie und ich glaube, es ist so wichtig, Theorien zu haben, die tauglich sind und mit tauglich sind meine ich, das ist schwer genug. Die tauglich sind die, welche nahe an der Realität sind. Und das ist das, was am meisten verhält. Die Realität setzt dich am Ende durch. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist einfach so. Oder man kann lange, glaube ich, in einer Illusion leben. Vielleicht kann man auch das Leben lang, vielleicht habe ich zu viel gesagt. Aber ich glaube, am tauglichsten ist, glaube ich, wirklich, wenn es möglichst nahe an der Realität ist und ich nicht in einer Luftblase lebe.
Mhm. Weißt du, was, wenn man über Objektbeziehungstheorie liest und Beispiele liest, so Fallvignetten, dann wird häufig zum Beispiel der Fall beschrieben, wo die Mutter oder der Vater schwer krank ist und stirbt. Und das Kind, das Kleinkind, das als erste Beziehung quasi auf sich bezieht und Schuldgefühle entwickelt, wenn ein wichtiges Objekt, eine wichtige Bezugsperson geht, oder? Warum im Rahmen der Objektbeziehungstheorie, warum ist das häufig so? Warum funktionieren wir Menschen so, dass wir so reagieren, zum Beispiel auf einen Verlust? Warum funktionieren die Kinder so? Warum wird das als häufiges Beispiel genommen?
Also da könnte man zum Beispiel so funktionieren Psychoanalytiker, wie man jetzt hört. Oder man hat verschiedene Theorien im Kopf und ich könnte jetzt das so mit The Theory of Mind begründen. Also das ist etwas schwierig. Theory of Mind meint, oder dass ich eine Theorie habe, des Mind des Anderen oder des Innern des Anderen. Und das ist so schwierig, oder zu merken, wer ist meine Mutter? Mhm. Oder wie funktioniert sie oder mein Vater? Wie funktioniert sie? Wie tickt sie? Warum macht sie jetzt so ein Gesicht? Und es braucht sehr, sehr, sehr lange, oder bis man das wirklich getrennt hat, wenn man das überhaupt schafft, oder man kann das auch nicht schaffen. Und immer Schuldgefühle haben. Weil man kann, glaube ich, nicht anders als zuerst von sich ausgehen. Oder das Kind geht von sich aus, oder das ist so schön, manchmal, oder, also da staune ich, oder wie lange so etwas noch da sein kann. Also Kinder, wenn sie im Wartezimmer auf mich warten müssen, was meist sehr schwierig ist, dann verstecken sie sich. Und meine großen Kinder schon, und die sind so begeistert, oder dass ich, wenn ich dann das ein Stück mitspiele, wo oder so gefunden werden, dann ist eine große Lust. Oder wenn kleinere Kinder die Augen schließen, dann können sie mich nicht sehen oder das Gegenüber nicht sehen. Und dann heißt das für die kleinen Kinder, dass das Gegenüber sie auch nicht sieht.
Genau, das ist also das mit dem, was auch die Kinderärzte ja auch untersuchen, ja, mit dem Punkt auf der Stirn. Greift sich das Kind an die Stirn oder an den Spiegel? Oder?
Genau.
Also das ist eine Theory of Mind.
Gibt es einen Perspektivenwechsel? Genau. Oder kann das Kind den Perspektivenwechsel? Und das ist etwas Anspruchsvolles. Mhm. Und auch für uns Erwachsene, oder? Immer wieder mit meiner Frau, dass ich da etwas habe und dann von ihrer Seite her zu denken, das ist nicht einfach so gegeben, sondern das ist ein Stück Arbeit auch immer wieder. Oder wie ist das für den anderen und das Gegenüber? Und dass ich so das psychische Feld auftue und diese verschiedenen Welten oder zusammengehen und ich aufrechterhalten kann und nicht so in etwas Enges oder nur von mir, was impulsiv ist und was natürlich auch das rohe Psychische ist so. Es braucht ein Denken oder es braucht Erfahrungen und Repräsentationen, um das zu können. Weil das Psychische ist, das Rohe ist einfach präsentisch. Da gibt es keine Zeit, da gibt es oder der Affekt. Und der Affekt ist Angst, also ist es gefährlich.
Mhm. Und das ist dann die Realität,
und oder? Das ist die Realität, ja genau. Das also wird für die Realität gehalten.
Gehalten, oder? Genau, ja. Was mir noch vorhin durch den Kopf ging mit der Theory of Mind, die sich bei dem Kind entwickelt. Ich stelle mir auch vor, wenn ich mich so erinnere an unsere Tochter, als sie klein war, wir liefen an einer Baustelle vorbei, am Vorabend vielleicht oder am Vortag wurde da eine Baugrube ausgehoben und sie war vielleicht 2 oder 3 und sie konnte gehen und sie konnte sprechen, das ist ja auch ein Gefühl von Ermächtigung, und sie hat dann gesagt, sie hätte in der Nacht mit dem Bagger die Baugrube ausgehoben. Also auch dieses magische Denken der Kinder, oder? Sie sind so ermächtigt, wenn sie sprechen und gehen können, das muss wirklich ein grandioses Gefühl sein, wenn man das dann lernt, oder? Und dann stellt man sich auch vor, dass man das auch in seiner Fantasie hat man dann auch alles erstellt und erschaffen, was da in der Realität sich abbildet, oder? Und das denke ich, das ist ja bei den, das erhält sich natürlich bei Kindern noch, oder? Irgendwann geht das vielleicht dann weg. Nicht bei allen, aber es ist eigentlich auch eine Form von magischem Denken im weitesten Sinn, oder? Wenn es ist so wie.
Ja, und ganz wichtig, oder? Da ist eine Energie drin und etwas, was ins Leben will. Und natürlich geht es dann darum, wie ist es jetzt? Und was noch in einer Analyse hat mir manchmal ein Junge, nachdem er jahrelang nicht sprechen konnte und so, hat er erzählt, hat mir Geschichten erzählt über was er da gemacht hat mit seiner Geliebten, also war nicht Freundin, die hätte er gerne gehabt und so, und hat mir so erzählt und ich habe gesagt, ich weiß nicht so recht, ob jetzt das so, und dann hat er gelacht und immer wieder, ich habe immer wieder gerätselt und er hat gelacht und gesagt, ja, das sei dann in 5 Jahren so.
Also eine Fantasie, oder?
Ja, und da ist eine Kraft drin, oder, das zur Verwirklichung, dass wir Wünsche haben und diese Wünsche, die bringen uns, ja, die sind eine Kraft, etwas ins Leben umzusetzen und aber eben auch etwas hinzunehmen, was nicht einfach so ist mit den Wünschen. Das hat er dort geschafft gehabt, oder? Dass er das aushalten konnte, dass das seine Fantasien sind und seine Wünsche sind und dass es im Moment nicht so ist, dass er schon etwas hat, aber nicht
alles. Aber es ist ein Antrieb oder ein Trieb dorthin, Anstoß.
Ja. Mir ist noch etwas wichtig. Wir haben jetzt viel über Objektbeziehungstheorie gesprochen und die Weiterentwicklung, das war ja auch das Thema. Und auch das Objekt natürlich, wie das konzeptualisiert ist. Und es ist ja nicht so einfach, dass die Psychoanalyse so da mit diesen Konzepten stecken geblieben ist, sondern es geht auch weiter, oder gibt es andere Psychoanalytiker, zum Beispiel Roussillon in Lyon, der viel über diese frühe Zeit macht. Aber es gibt auch andere Konzepte. Oder das Problem bei der Objektbeziehungstheorien war, was ist eigentlich mit dem Trieb, mit dieser Seite?
Genau.
Und Trieb und Sexualität und eben dieses, darum komme ich darauf, oder was wir vorhin gesprochen haben, die Wünsche etwas ganz Wichtiges sind und die gehören da zu dieser Psychosexualität, zur Sexualität, das, was eben so über diesen Sicherheitsraum, der Boden des Lebens ist, oder hinausgeht, der Tanz oder das, die Musik auch, oder das Genießen, was vieles am Leben ausmacht, nicht einfach das Überleben.
Mhm. Oder nicht das Überleben und nicht das Fortpflanzen, sondern genau, etwas genau drüber.
Und das ist die Ebene der Sexualität oder des Triebes, oder? Und Freud hat einen schwierigen Triebbegriff, nämlich, dass der Trieb quasi vom Körper herkommt und eine Anforderung an das Psychische ist, also sehr organisch hat er das konzeptualisiert. Das wurde später, also in den letzten 10, 20 Jahren, vor allem von der französischen Psychoanalyse, so umgearbeitet. Also dass der Trieb nicht mehr so körperlich verstanden wird, sondern dass der Trieb vom Objekt herkommt. Eben genau, was Sie mit der Milch vorher besprochen haben. Oder dass da etwas fließt und das Begehren der Mutter, dass da die Liebe der Mutter, die Lust der Mutter am Kind oder auch an anderen Dingen, was das Kind, oder wenn sie abwesend ist, wo ist sie jetzt, von was träumt sie? Also dass diese Dinge im Kind etwas auslösen. Also das ist so diese... Laplanche, der französische Psychoanalytiker, der von den rätselhaften Botschaften spricht, dass das Kind konfrontiert ist mit einer Welt der Mutter und da etwas kommt, was das Kind merkt und damit beschäftigt ist und auch hinaus will, wie dieser Junge, oder der da etwas im Auge hat und dass da schon ganz früh beginnt. Und das heißt, oder er konzeptualisiert das dann so, dass der Trieb vom anderen herkommt oder vom Objekt, der kommt vom Objekt bei Laplanche.
Ja. Und bei Freud ist ja das Objekt eigentlich, dient der Trieb, Befriedigung der Trieberregung, ja, oder? Genau. Das ist nur so definiert und bei Laplanche eben wirklich in einem völlig anderen Kontext schlussendlich dann, oder?
Also nur so würde vielleicht Freud auch nicht ganz gerecht werden, aber das ist das Zentrum, oder? Dass es in erster Linie das Objekt des Triebes ist, das den Trieb befriedigen soll. Freud verwendet Objekt in mehreren Zusammenhängen auch anders, aber eben das bleibt etwas vage und ist nicht wirklich metapsychologisch gefasst, was das Objekt ist. Und vielleicht muss ich da noch etwas sagen, was vielleicht unklar geblieben ist, dass man, wenn wir von Objekt sprechen, dann ist das Objekt auch etwas, was sich entwickelt im Laufe der Entwicklung. Oder das, am Anfang haben wir etwas gesprochen darüber, dass es ja für das Baby, für das Neugeborene, gibt es die Mutter nicht. Es gibt eine andere Figur vielleicht, oder mit Umrissen, die da etwas macht. Aber das ist nicht einfach, eben ist nicht so klar, gehört das noch zu mir oder ist das getrennt? Aber es gibt schon Interaktionen, aber es gibt nicht oder diese Idee des Getrennten. Und es ist zuerst viel körperlicher, viel affektnah und erst mit der Zeit kommen Bilder und dann kommt die symbolische Ebene zu, die Sprachebene, oder wo ich Gedanken haben kann und die Mutter erinnern kann, etwas, so wie man träumen kann oder was man als Geschichte fassen kann, oder bis man dort ist, dass ich eine Geschichte fassen kann, das ist eine lange Entwicklung. Also das Objekt ist etwas, oder was mit dem anderen, mit dem realen anderen zu tun hat, aber auch eine Schöpfung des Subjektes.
Ja, das Objekt hat auch die Eigenarten, also die Mutter hat ja im Verlauf der Beziehung vom Kind zur Mutter wird ja auch wahrgenommen, dass die Mutter auch quasi ein eigenes Subjekt ist und eigene Persönlichkeitsanteile hat, Eigenarten hat, oder? So.
Genau, dass dann, wenn das Kind, oder das ist dann schon der Jugendliche, oder das Kind auch, natürlich beginnt das auch dort, aber der Jugendliche, dass er die Mutter so als eben getrennt von sich sehen kann. Und dann ist, dass die Mutter in einem umfassenderen Sinne ein Objekt, oder eben von ihr aus gesehen ist sie ein Subjekt, oder?
Genau.
Objekt meint einfach
für die Person, um die es gerade geht. Also ist ja auch wieder die Frage der Perspektivenwechsel, oder? Ja. Also der kommt hier auch ins Spiel eigentlich, oder?
Ja.
Also das ist wirklich...
Genau, also wenn ich den Perspektivenwechsel machen, wenn es nur mich gibt, dann sehe ich das Objekt nicht als Subjekt, oder als etwas Eigenes, mit einem eigenen Takt, sondern dann ist es nur quasi, in der Psychologie gibt es den Begriff des Selbstobjektes, also dass es einfach der narzisstischen Befriedigung dient und quasi wie eine Selbstbefriedigung ist. Mhm. Oder dann, das ist, hat kein Gesicht selber dann und keinen eigenen Takt und ein eigenes Leben und keine Empathie, so diese Dinge, sondern ist einfach Diener, quasi eingebaut. Das eine ist so, den Patienten oder das Kind, den Kindpatienten zu verstehen und ihm nahe zu sein und also ihm verstehen. Oder wenn ich etwas verstehe, das ist eine große Nähe und eine große Befriedigung. Aber es gibt auch das andere, was mindestens so wichtig ist, weil wir sind zwei und ich glaube, diese, das heißt zwei, also in der therapeutischen Beziehung, wir sind zwei und das heißt, wir haben eine Differenz, wir sind nicht gleich, oder? Wir sind nie gleich, letztendlich. Niemand ist gleich wie der andere. Und diese Differenz, die, glaube ich, das ist wichtig, dass das auftaucht. Und ich meine damit, dass es so wichtig ist, oder dass ich etwas wie von außen sage, was dem Patienten, dem Kind nicht passt, was auf Ablehnung stößt, was irritiert vielleicht, was nicht gehört werden will. Eine Konfrontation zum Beispiel, oder das, aber das ist so wichtig. Und das auch, das ist das Schwierige, oder? Auch man in der Erziehung ist das Gleiche. Es ist einfach, so mit dem Kind zu sein, aber dem Kind dann gegenüber zu sein oder seine Wut auf einen, das entgegenzunehmen oder auch bei der Therapie oder dieses auszuarbeiten und an dem zu arbeiten, das ist, glaube ich, in meinen Augen zentral und bringt weiter.
Ja.
Also sowohl für das Kind in der Erziehung, aber auch in der Therapie, dass man das oder dass man etwas ein anderer ist und etwas nicht teilt im Moment und da daran arbeitet und versucht, oder das miteinander zu besprechen und auch ein Stück weit auszuhalten.
Genau. Ja.
Und oder das ist anders als oder in meinen Augen genügt es nicht einfach ein freundlicher Mensch zu sein und zuzuhören und dabei zu sein und nicht aufzutauchen als Objekt mit einer Differenz.
Mit einer anderen Wahrnehmung dieser Realität einer anderen Perspektive.
Ja. Ob es dann stimmt oder nicht, ist etwas anderes, oder? Aber das muss ausgehandelt werden.
Es ist ja auch nicht so, also auch die Wahrnehmung als Kind von den Eltern und wie sich das dann auch, wie man das den inneren Vater oder die innere Mutter dann mit sich trägt durch das Leben, muss ja nicht, das ist auch eine innere Weiterentwicklung und eine Eigenwahrnehmung. Das muss ja nicht der Realität entsprechen, wie die Eltern wirklich waren, aber damit arbeitet man natürlich in der Therapie, oder? Und dann gibt es eben auch die Differenz in der therapeutischen Beziehung, wo eine Außenwahrnehmung quasi ins Spiel kommt, oder?
Ja, ich glaube, das ist etwas auch sehr Befriedigendes. Oder dass ich habe so, jemand hat mir mal gesagt, wissen Sie, ich bin so froh, dass ich diese Arbeit mit Ihnen gemacht habe. Ich glaube, ich kann jetzt besser sterben auch. Ich war nie so nah mit meinem Vater, wie ich jetzt bin. Also er ist tot, aber ich war nie so nah. Und dass ich ihn sehen kann und besser verstehen kann und was war und natürlich auch sich, oder? Also dass das etwas so Befriedigendes hat, aber ja, aber das ist Arbeit, oder? Das ist Arbeit.
Und auch viel Arbeit mit uns selbst, oder?
Ja.
Auch das Containment ist ja eine, und immer wieder das auch unterscheiden, wo ist mein Anteil als Therapeut, wo ist der Anteil, was kommt vom Patienten, immer wieder dieses faire, klare Hinschauen und unterscheiden und hinspüren und wahrnehmen. Und es ist sehr anspruchsvoll.
Ja, und das hört nie auf.
Es hört nie auf, es bleibt immer interessant.
Fertig. Es ist nie fertig. Ja, das ist auch spannend. Oder was ist, und es, aber ja, es ist immer Arbeit. Und es ist immer Arbeit, das finde ich auch anspruchsvoll. Und darum brauche ich auch viel Ferien. es ist anspruchsvoll, immer so selber mit meiner eigenen Psyche zur Verfügung zu stehen in dieser Arbeit.
Genau.
Ja. Es ist Lust und Befriedigung, so denken zu können und so arbeiten zu können, aber es ist auch ein Stück,
wo ich etwas hergebe, auch von mir und das und besetzt bin mit dem. Also das ist von daher auch ein gefährlicher Beruf, oder? Was das krank machen kann.
Ja. Ja, je nachdem, was noch sonst da ist und Belastung bringt und einem zerbrechlich oder verletzlich macht, kann es schwierig sein, ja. Ja. Es geht sehr um die Stabilität, die eigene in diesem Bereich.
Und das ist natürlich nicht anders bei den Kindern, was wir vorgesprochen haben, wenn wir vom Holding oder diesen frühen Zeiten sprechen, oder? Das ist, wenn eine Mutter depressiv ist, dann wird es schwierig, oder? Wenn sie wirklich sehr depressiv ist und vielleicht auch niemand anders da ist, dann macht das schwierig, dann das zu können. Oder? Ich glaube, das ist wichtig, wir haben Grenzen.
Ja.
Das ist so.
Ja, und das ist natürlich dann auch so sichtbar, wie wenig Boden da ist, oder ja. Und man kann nicht alles auffangen. Also das ist die Therapie ist ja begrenzt, oder? Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber das menschliche Leid offenbart sich in seiner ganzen Fülle, oder? Ja. Thomas, gibt es von dir noch, von deiner Seite her noch etwas, was du zu diesem Thema von heute abschließend hinzufügen willst?
Ich glaube, wir haben vieles angeschnitten und sicher gäbe es noch viel mehr dazu zu sagen. Es gäbe auch, glaube ich, vieles noch zu sagen, oder was die heutige Psychoanalyse psychoanalytischen Theorien betrifft. Es gibt Weiterentwicklungen, es ist ja nicht da stehen geblieben. Und was es für die Therapie heißt. Aber ich glaube, ja, das würde diesen Rahmen sprengen darüber.
Ja. Also es ist ja ein Podcast für Psychiatrie und Psychotherapie, für unser Fach. Und da wird es immer wieder mal, da werde ich gerne wieder für ein bestimmtes Thema aus der Psychoanalyse mit dir Kontakt aufnehmen und fragen, ob du das mit mir besprechen willst hier. Weil ich denke auch, jedes Gebiet in unserem Fach, auch die verschiedenen Therapieausrichtungen, das ist interessant, es entwickelt sich, es bleibt nicht stehen, wie du vorhin gerade gesagt hast, in der Psychoanalyse nicht, in der ganzen psychiatrischen Behandlung nicht, oder? Und das... deswegen ist es auch interessant. Ich glaube, das gibt uns auch Antrieb. Und das heißt auch die Kreativität und die Freude enthalten unseres Berufs, oder? Das ist das, was uns, glaube ich, eben Lust und Freude vermittelt auch, oder? Also, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst. Ich habe enorm Freude, dass ich mit dir sprechen konnte über diese spannenden Themen. Und ich bin froh, bist du heute gekommen. Vielen Dank.
Danke dir. Herzlichen Dank. Rosila.
Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater.